Guten Morgen alle miteinander. Guten Morgen alle am Stream. Guten Morgen alle hier im Saal. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr im Stream dabei seid und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir im Gebet eintreten durften für Menschen, die leiden unter dieser aktuellen Pandemie, unter den Auswirkungen davon. Aber vor allen Dingen bin ich dankbar dafür, dass wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen dürfen. Jesus Christus ist der Lebendige, Jesus Christus ist der Herr und er gibt uns Kraft. Eine besondere Kraft, die wir durch ihn erfahren, ist die Kraft des unzerstörbaren Lebens. Diese Botschaft liegt mir für heute Morgen auf dem Herzen und ich möchte euch da mit hineinnehmen, eine Formulierung, die in dieser Weise nur einmal in der Bibel vorkommt und zwar im Hebräerbrief. Ich lade euch ein, dass wir unter diesem Thema Wurzeln weitergehen, um im Hebräerbrief zu schauen, was bedeutet es, in dieser Kraft des unzerstörbaren Lebens zu leben. Und ich bitte euch, dass ihr eure Bibeln dafür nehmt. Wenn ihr sie mit dabei habt, holt sie heraus oder holt euer Mobiltelefon heraus und schlagt auf Hebräerbrief Kapitel 7. Denn ich werde versuchen, diesen Zusammenhang des Kapitel 7 im Hebräerbrief heute unter diesem Aspekt ein wenig zu entfalten, aber ich werde nicht auf alle Details eingehen, aber es ist gut, wenn du den Zusammenhang dafür lesen kannst und wenn du zu Hause bist, dann geh doch gerade zu deinem Bücherregal und hol dir deine Bibel raus, dass du mitlesen kannst, denn ich finde es immer sehr wichtig zu gucken, stimmt das auch, was der Prediger uns da erzählt. Wir wollen beginnen mit einem Bibelvers aus Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 16, der uns in diesen Gedanken des heutigen Morgens hineinleiten wird. Er, Jesus, ist damit gemeint, wurde nicht Priester, weil er die frühere Bedingung der Zugehörigkeit zum Stamm Levi erfüllte, sondern durch die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Ich habe diesen Vers 16 aus dem Zusammenhang des Kapitel 7 herausgenommen und möchte uns noch in den Zusammenhang des ersten Teils dieses Kapitels einführen, indem wir zwei weitere Verse lesen, und zwar Vers 6 und 7. Melchisedek aber, der nicht einmal mit Levi verwandt war, hier seht ihr, da wird die Beziehung wiederhergestellt zu Levi, das war einer der Priesterstämme, erhielt von Abraham ebenfalls den zehnten Teil. Und Melchisedek segnete Abraham, ein Mann, der bereits die Zusagen Gottes empfangen hatte. Dabei ist zweifellos derjenige, der segnet, größer als derjenige, der gesegnet wird. Wollen wir uns nochmal im Gebet auf die Verkündigung des Wortes konzentrieren? Und ich lade dich ein, dass du nochmal deine Augen schließt und dass wir für dieses Wort Gottes heute Morgen beten. Jesus, danke, dass du uns jetzt durch dein Wort wirklich Speise und Nahrung gibst. Ich bete, dass du Menschen ansprichst, die noch in keiner Beziehung zu dir stehen und die eine Richtungsänderung in ihrem Leben vornehmen müssen. Ich bete, dass du zu jedem sprichst, der schon lange mit dir unterwegs ist, dass er durch dieses Wort neue Ausrichtung bekommt, Nahrung bekommt und stark wird im Glauben. Denn du hast diese Kraft des unzerstörbaren Lebens für uns. Und dafür wollen wir dir danken. Halleluja, du bist gut. So empfangt das Wort Gottes heute Morgen und seid dadurch gesegnet. Amen. Wurzeln, das ist so unser Oberthema. Roots, Wir müssen verwurzelt sein in Jesus Christus, fest in ihm gegründet sein. Und damit greife ich auch so diesen Gedanken auf, den Reinhard vorhin schon einmal angeschnitten hatte, als er mit uns auf die Flugreise genommen hat. Es gibt Momente im Leben, da ist es uns ganz wichtig, dass wir wissen, das, worauf ich mich jetzt einlasse, das ist unzerstörbar, das ist unkaputtbar, wie man ja auch manchmal so sagt. Dann hat man mal irgendetwas, wo dir dann garantiert wird, ja, das ist unzerbrechlich, und dann probierst du das aus und jupp, ist es doch zerbrochen, und dann kannst du feststellen, wie das Unzerstörbare und Unzerbrechbare von innen aussieht. Ja, aber wenn wir uns beispielsweise in ein Flugzeug setzen, dann erwarten wir, dass dieses Ding hält, dass es unzerstörbar ist. Manche sagen ja, runter kommt man immer wieder, ist kein Problem, ja. Aber man will natürlich richtig runterkommen und will auf die Situation und auf das, worauf man sich jetzt einlässt, vertrauen können. Die Bibel spricht davon, dass es so ein unzerstörbares Leben gibt. Eine Kraft, die in unserem Leben uns einen Halt gibt, der durch nichts, und ich formuliere heute Morgen etwas plakativ, der durch nichts zerstörbar ist. Glaubst du daran, dass es so ein unzerstörbares Leben gibt, dass es diese unzerstörbare Kraft gibt? Wir wollen heute Morgen das ein wenig genauer untersuchen und schauen, worauf diese Kraft gegründet ist, und was das Wort Gottes uns zu diesem Thema zu sagen hat. Aber zurück zu den Wurzeln. Jeder von uns braucht Wurzeln, so haben wir das letzte Mal angeschaut. Und wir haben diesen Gedanken aus dem Römerbrief verbunden mit Hebräer Kapitel 6. Das war so der Einstieg für diesen zweiten Teil der Predigtserie. Wir haben angeschaut, dass wenn die Wurzel heilig ist und wenn aus dieser Wurzel etwas herauswächst, dann werden auch die Zweige heilig sein. Und die Motivation für euch, die ich euch gegeben hatte, war zu schauen, wo sind deine Wurzeln, woraus beziehst du deine Kraft und worauf baust du deine Gottesbeziehung. Nun, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann war für das Volk Israel ganz selbstverständlich, dass sie den Dienst der Priester in Anspruch genommen haben. Das hatte nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wie wir das heute verstehen. In einigen Kirchen hat sich der Gedanke weiter vorgesetzt. Wir glauben als freikirchliche Christen an das Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, dass du genauso von Gott gebraucht werden kannst wie ein Mensch, der eine theologische, geistliche Ausbildung hat und der eine Weihe hat. Du bist ein Priester Gottes, du dienst dem lebendigen Gott in der Kraft, die er dir gegeben hat. Aber zurück zum Alten Testament. Dort war, wenn man Gott begegnen wollte, es selbstverständlich, dass man zur Stiftshütte oder später zum Tempel gegangen ist, um dann Opfer zu bringen, und dabei war der Priester behilflich, der dann dafür zuständig war, dass die Beziehung zu Gott aufgebaut worden ist, indem das Opfer nach der Vorschrift gegeben worden ist. Jesus selbst wird auch als ein Priester bezeichnet, und zwar als ein hoher Priester. Das verstehen wir, die wir aus dieser jüdischen Tradition nicht kommen, zunächst mal gar nicht so wirklich, was das dann bedeutet. Aber sie waren damit vertraut, und der Hebräerbrief, in der Tat, er ist nicht der einfachste der biblischen Briefe. Er zeigt uns auf, was diese Bedeutung für das Volk Israel war, aber auch für uns. Und wir können das in unserem Alltag anwenden. Und das möchte ich heute Morgen versuchen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, die Auslegung dieses Textes so zu machen, dass es für dich anwendbar in deinem Alltag ist und dass du damit umgehen kannst. Interessant ist, dass sich durch den Hebräerbrief dieser Gedanke hindurchzieht, dass Jesus als ein Priester gekommen ist, und zwar nach einer anderen Ordnung. Es wird gesagt, er ist nicht nach der sogenannten levitischen Ordnung, also das stammt ab von Aaron, der aus diesem Priestergeschlecht gekommen ist und der erste Priester war und der dann auch dafür zuständig war, dass sich dieser Dienst im Volk Israel entwickelt hat. Jesus ist nicht ein Priester nach dieser Ordnung, sondern es wird ihm gesagt, du bist ein Priester nach einer anderen Ordnung. Und diese Ordnung ist weit höher als das Alte, was wir aus dem Alten Testament kennen. Es hat eine ganz neue Dimension. Und dann wird in Hebräerbrief Kapitel 7, und jetzt ist es wichtig, dass du mal deine Bibel aufschlägst und die ersten Verse anschaust im Hebräerbrief Kapitel 7, wird ein Mann eingeführt, dessen Name gewöhnungsbedürftig ist, Melchisedek. Eine geheimnisvolle Person, so möchte man fast sagen. Und dann wird gesagt, Jesus ist ein hoher Priester, ein Priester nach der Ordnung von Melchisedek. Nun, wenn du diesen Namen noch nicht so gehört hast, dann möchte ich dir heute Morgen ein wenig dabei behilflich sein, zu gucken, was war denn für diesen Melchisedek so besonders? Was war an ihm Geheimnisvolles da? Nochmal die Frage, was waren seine Wurzeln? Woher ist er gekommen? Und wenn wir diese Wurzeln anschauen, dann sehen wir, dass da eine Verbindung zu Jesus Christus ist, eine geistliche Verbindung. Interessant ist auch, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dass es nur 3 Verse im ersten Buch Mose Kapitel 14 gibt, die über diesen König Melchisedek, über diesen Priester sprechen. Er war ein König von Jerusalem oder besser, wie es das Wort Gottes direkt sagt, der König von Salem. Aber was ist damit gemeint? Jerusalem. Auch Jesus wird an verschiedenen Stellen in der Bibel als der König bezeichnet. Im Alten Testament wird so ein prophetisches Bild von Jesus gezeichnet, dass er der König ist. Und dieser Gedanke wird dann im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Reinhard hat vorhin gesprochen über diesen Ruf zum König hin. Ist er der König deines Lebens? Ist er der König in deinem Herzen? Ich spreche dich heute Morgen ganz bewusst an und stelle diese Frage, die wir uns immer wieder neu auch stellen dürfen. Ist er der König? Nun gut, wir haben heute kein so ganz konkretes Bild mehr vom Königtum, was das bedeutet. Aber auch damals war das für die Israeliten sehr greifbar, denn sie haben das ja gehabt, einen König. Derjenige, der ein Land regiert, der ein Land repräsentiert, der Leiter und der Führer ist. Ist Jesus das in deinem Leben? Und Melchisedek, so wird er uns beschrieben, er war sogar noch mehr als der König von Salem, er war der König des Friedens. Jesus, er ist unser Friedefürst, unser Friedenskönig. Und auch da wird es für dich konkret. Wenn der König in deinem Leben regiert, dann strahlt sein Friede in dein Leben hinein. Und dieser mysteriöse Melchisedek wird noch weiter beschrieben. Er war ohne Anfang und ohne Ende. Lies das direkt mal im ersten Buch Mose Kapitel 14 nach und halte deinen Finger im Hebräer 7 hinein. Interessant ist auch, dass in uns im Hebräerbrief eigentlich noch mehr ausgelegt wird über diesen König aus dem Alten Testament, der im Alten Testament nur ganz kurz beschrieben worden ist. Ohne Anfang, ohne Ende, ohne Stammbaum, ohne Geschlechtsregister. Jesus war auch ohne Anfang, obwohl sein menschliches Leben natürlich einen Anfang hatte. Aber er war vorher beim Vater. Er kam herab auf die Erde. Und er ist ohne Ende. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das ist so eine wunderbare Betonung, die uns der Hebräerbrief an anderer Stelle gab. Und so, wie dieser Priester Melchisedek war, nach dieser Ordnung, ohne Anfang, ohne Ende, ohne menschliche Legitimation, sondern mit einer göttlichen Legitimation, so ist Jesus Christus. Du musst ihn nicht menschlich erklären, du wirst ihn nicht menschlich erklären können, sondern Jesus kommt heraus aus einer anderen Kraft. Habt ihr die Stelle im Kopf, die wir ganz als erstes gelesen haben? Vielleicht, lieber Techniker Tobias, können wir das nochmal einblenden, dieses Hebräer 7, Vers 16. Er war nicht ein Priester nach der Ordnung dieses Stammes Levi, sondern durch die Kraft des unzerstörbaren Lebens. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du dir diesen einen Gedanken merkst. Das unzerstörbare Leben. Eigentlich so fast am Rande, aber doch ein ganz zentraler, wichtiger Gedanke. Das Leben, was Jesus Christus dir gibt, ist von einer unzerstörbaren Kraft. Es hat eine Dimension, die himmlisch ist und die Gott in dein Leben hineinlegt. Und wenn sie in deinem Leben da ist, die enorm viel entfalten kann und die wirklich unkaputtbar ist. Es gibt eine einzige Ausnahme. Und diese Ausnahme ist, dass du Ja sagst und sagst, oder besser gesagt Nein sagst und sagst, ich will mit dieser Kraft nichts mehr zu tun haben. Wenn du dich dagegen entscheidest, dann ist die Kraft nicht mehr so wirksam in deinem Leben und kann letztendlich aus deinem Leben ganz verschwinden. Aber solange du zu Jesus hältst und selbst wenn du schwach darin wirst, er hält dich, dann ist diese unkaputtbare Kraft in deinem Leben da. Kommen wir zurück zu Abraham und Melchisedek. Was tat Abraham? Er ging zu diesem König von Salem hin. Er ging ihm entgegen. Gehen wir unserem König entgegen? Gehen wir Jesus entgegen? Das schafft Wurzeln in unserem Leben, wenn wir das tun. Weil dann etwas passiert, was hier uns in diesem Bild beschrieben wird. Melchisedek segnete Abraham. Der König des Friedens legt Segen auf das Leben eines Menschen, der zu ihm kommt. Lass uns diesen Gedanken heute Morgen uns so vor Augen halten. Ja, der König des Friedens, zu ihm dürfen wir kommen. Und zu ihm dürfen wir ganz vertrauensvoll hingehen. Ist dir das bewusst, dass Jesus Christus dein einzigartiger hoher Priester ist? Es ist nicht mehr diese geheimnisvolle Melchisedek, sondern es ist Jesus Christus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Höchste, dem nichts vergleichbar ist. Zu ihm dürfen wir kommen, mit ihm dürfen wir gehen, ihm dürfen wir vertrauen und ihm dürfen wir die Ehre geben. Was war der Zusammenhang, in dem Abraham sich gerade befand, als dieser König von Salem ihn gesegnet hat? Abraham war unterwegs gewesen und hatte mehrere Feldzüge geführt, hatte Auseinandersetzungen gehabt. Abraham war ja nicht so der kleine Opa da, den wir vielleicht manchmal aus dem Kindergottesdienst und den Flanellbildern kennen, so mit drei Schäfchen und so, sondern Abraham, er war so, kann man ihn vielleicht bezeichnen, ein Fürst, ein Mensch mit der Würde eines Kleinkönigs oder so ähnlich. Er war jemand, der viele Diener und der Reichtümer hatte und der von Gott gesegnet war. Und er hatte gerade einen Feldzug gemacht, so war es ja damals üblich, dass da oft auch Fehden waren. Und er hatte gerade ein Problem, das ihm gegenüberstand, das war nämlich der König von Sodom. Sodom, kennt ihr die Stadt am Toten Meer, die ehemals da war, die dann zerstört worden ist, weil Gott sie zerstört hat, weil sie sich gegen Gott aufgerichtet hat. Aber das war noch davor. So, der König von Sodom, er kommt hier und zieht dem Abraham entgegen, hat einen Konflikt. Und in dieser Situation kommt Abraham und begegnet diesem König Melchisedek. Wenn du in einer Konfliktsituation bist, was tust du? Gehst du deinem König entgegen? Gehst du zu Jesus? Wohin wendest du dich? Welche Schritte tust du? Lass uns Abraham als Vorbild nehmen. Lass uns Abraham als Vorbild nehmen, zu dem zu gehen, der die Kraft des unzerstörbaren, des unkaputtbaren Lebens gibt. Der aus dieser Kraft heraus in sein Dienst, in sein Amt hineingekommen ist und der diese Kraft uns weitergibt. Interessant ist jetzt, was Abraham tut. Er setzt an einer Stelle an, wo wir das vielleicht gar nicht erwarten würden. Abraham empfängt den Segen und dann gibt er dem König von Salem etwas. Er gibt diesem König von Salem, dem Melchisedek, seinen Zehnten. Warum in aller Welt gibt Abraham diesem König seinen Zehnten? Er hat ganz viel Beute gemacht. Und wenn wir das im Alten Testament lesen, dann können wir es vielleicht sogar missverstehen. Hier im Neuen Testament ist es noch verständlicher. Er gibt ihm, so erläutert uns der Hebräerbrief, den Zehnten von der Beute, die er gemacht hat. Und er segnet diesen König damit. Warum tut er das? Er hat durch den Segen dieses Höheren eine innere Unterstützung bekommen. Und aus dieser Begegnung mit dem Allerhöchsten hat er so quasi eine Offenbarung bekommen, dass er diesen König segnen muss. Und er gibt ihm seinen Zehnten. Warum hat er das gemacht? Ich glaube, er hat in seinem Herzen erkannt, dass hier ein geistliches Prinzip funktioniert. Ich empfange Segen von einem höheren König. Und meine Antwort ist, dass ich gebe. Dass ich in eine göttliche Dimension hineingebe, nicht in eine menschliche Dimension. Wenn wir hineinschauen in das Volk Israel, in die Priester damals, dann hatte Gott dort den Zehnten verordnet. Das gleiche Prinzip. Er hatte dem Volk Israel gesagt, gebt ihr den Leviten, also Aaron und seinen Söhnen, gebt denen euren Zehnten, dass die versorgt sind. Das war für sie keine freiwillige Entscheidung, sondern das war für sie ein Gesetz. Aber Abraham agiert auf einer anderen Grundlage, auf der Grundlage des Segens. Er ist von Gott berührt worden und in seinem Herzen nimmt die göttliche Natur Gestalt und aus dieser Motivation heraus gibt er. Und damit anerkennt er Gottes Macht und Gottes Autorität über ihn. Er sagt, mein Gott ist nicht Mammon, um das neutestamentlich zu sagen, also der Gott Geld, sondern mein Gott ist der lebendige Gott im Himmel. Und Jesus sagt das ja auch sehr klar, wem willst du dienen? Willst du meinem Vater im Himmel, dem lebendigen Gott dienen oder willst du dem Mammon dienen? Und er sagt klar, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das funktioniert nicht. Aber ich drücke damit aus, mein Segen, den du mir gegeben hast, den ich erlebt habe in diesem Kampf, in dem ich gerade gewesen bin, wo du mir Gelingen geschenkt hast, Gott, den gebe ich an dich zurück. Und ich unterordne mich dir, dem lebendigen Gott. Und er gab, und das ist auch nochmal ganz wichtig, diesen Zehnten nicht an irgendjemand Menschliches, sondern er gab ihm, dem Priester, nach einer anderen Ordnung. Und neutestamentlich gesprochen, wenn wir uns entscheiden zu geben, dann geben wir an den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Wir geben nicht an Menschen in erster Linie, sondern wir geben an den lebendigen Gott. Und wir proklamieren dadurch, ich diene dem lebendigen Gott. Und wenn wir aus dieser Haltung heraus geben, dann haben wir eine ganz andere Grundlage dafür, als wenn wir sagen, jetzt geht hier schon wieder der Klingelbeutel in unserer Gemeinde herum, muss ich was reintun? Was habe ich denn noch da? Das tue ich dann noch gerade rein. Nein, das soll nicht unsere Motivation sein. Und die Gemeinde ist letztendlich auch nicht der Empfänger oder die Mission ist nicht der Empfänger, in die wir hineingeben, sondern es ist immer Gott. Es sind nur die Wege und Instrumente, durch die Gott segnet. Und ich bin immer wieder begeistert zu sehen, wie Menschen, die Jesus folgen, anfangen geben zu wollen. Sie sind einfach davon begeistert. Ich darf geben. Leute, ich war total begeistert von den letzten 4 Wochen hier bei uns in der Gemeinde, was das Thema angeht. Ich möchte euch da wirklich ehren und feiern und euch danken, dass ihr euch da so auch hineingegeben habt. Ihr wisst, Ostern haben wir diese 2 Projekte gemacht, ja, für die Felberter Tafel und für Syrien. Bis Freitag sind über 10.000 Euro dafür eingegangen. Einfach so. Wir ehren Gott dafür. Das ist wirklich etwas Schönes, wenn ich hier in der Gemeinde sehe, Menschen sind begeistert zu geben. Oder in den Tagen davor. Wir haben euch mitgeteilt, dass wir die Heizung erneuert haben. 14.000 Euro sind ohne große Wimpernzucken an Sonderspenden dafür eingegangen. 25.000 Euro in wenigen Wochen extra. Hey, das ist doch ein Grund, wo wir Gott einfach die Ehre geben können. Und wo wir wirklich sagen können, danke für das. Was ist die Motivation dafür zu geben? Was ist die Motivation dafür, Gutes zu tun? Die Kraft des unzerstörbaren Lebens. Die wirkt in uns, nicht ein Druck, hey, du musst geben, sondern die Kraft des unzerstörbaren Lebens in dir. Das hat Jesus Christus in dich hineingelegt. Ich habe am Freitag die Leiterin der Tafel hier in Felbert angerufen und erwischte sie im Auto und habe ihr dann gesagt, ich möchte Ihnen sagen, wir werden Ihnen mehr als 5.000 Euro in der nächsten Woche überweisen. Und die war richtig angetan, die Frau, und hat sich total gefreut und gesagt, so eine Nachricht am Freitagmittag, das gefällt mir richtig gut. Und sie hat gefragt, kann ich zu Ihnen in die Gemeinde kommen und mich dafür bedanken und ein bisschen über die Arbeit der Tafel zu berichten. Und ich habe gesagt, ja, Sie können kommen. Wir schauen mal, wann das denn möglich sein wird, dass sie uns ein wenig von der Arbeit berichtet. Gutes tun, Segen weitergeben. Nicht aus Druck heraus, sondern aus dieser inneren Kraft heraus, die Gott uns gegeben hat. Und das ist eine andere Perspektive, als wenn wir irgendwie aus du musst, du sollst. Nein, du musst, du sollst gar nicht. Sondern lass einfach den Geist Gottes in deinem Herzen wirken. Und die Bibel ist an dieser Stelle sehr klar. Sie legt da keinen Druck hinein oder so. Jeder gibt das, was er kann. Jeder lässt in seinem Herzen das wirksam sein, was der Heilige Geist da hineingelegt hat. Und das ist etwas richtig Gutes. Schauen wir einen weiteren Punkt an. Wer segnet wen? Es ist immer der Geringere, der vom Höheren gesegnet wird. Dieses Prinzip wird hier ganz deutlich im Hebräerbrief Kapitel 7 gesagt. Wir dürfen Segen empfangen von unserem himmlischen Priester, von unserem hohen Priester Jesus Christus. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir unser Herz für ihn öffnen, dann wird er diesen Segen auf uns geben. Es war seine Liebe, die gekommen ist auf diese Welt. Der Vater hat sie gesandt. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und dadurch ist der Segen auf uns gekommen. Der Galaterbrief schreibt uns das noch ganz deutlich. In Jesus Christus kommt dieser Segen, der schon dem Abraham verheißen war, auf uns, auf dich. Galater 3, Vers 14. Es ist gut, wenn du diese Stelle für dich mal nachliest und das studierst. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern diesen Segen geschenkt. In der Elberfelder Bibel heißt es hier den Segen Abrahams. Wir haben Teil an dem, was damals schon geschehen ist mit Abraham und Melchisedek. Und ein weiteres Detail zeigt uns der Hebräerbrief. Und dazu schlagt das Kapitel nochmal auf und guckt da hinein. Das Priestertum des Alten Testaments, Vers 20, das war ohne einen Eid. Das bedeutet, Gott hat das Priestertum zwar eingesetzt, aber er hat es nicht nochmal ausdrücklich bestätigt. Aber das Priestertum von Jesus Christus ist mit einem Eid versehen. Das heißt, Gott hat bei sich selbst geschworen. Und dieses Kapitel ist etwas für Denker. Schaut euch, ihr lieben Denker, mal besonders dieses Kapitel an und versucht, die Zusammenhänge zu erfassen. Gott hat bei sich selbst geschworen, weil er ja bei keinem anderen Höheren schwören kann, denn Gott ist der Höchste. Und er hat durch diesen Eid gesagt, du bist Priester in Ewigkeit. Und wer ist dieser Priester in Ewigkeit? Jesus Christus. Und es ist der Höhere, der uns segnet. Das heißt, dieser Eid von Gottes Seite, diese Zusage, die Gott uns gegeben hat, ist die Basis dafür, dass das, was geistlich in unser Leben hineingelegt ist, dass das nicht zerstörbar ist. Heißt das für uns jetzt, dass wir denken können, ah, wir können jetzt irgendwie leben? Nein, das heißt es nicht, sondern es bedeutet, dass wir die Kraft dieses unzerstörbaren Lebens immer wieder neu in Anspruch nehmen können. Und wenn du dich gerade in einer Phase befindest, wo du dich angegriffen und herausgefordert fühlst, dann bezieh dich neu auf diesen deinen hohen Priester Jesus Christus und sag, du hast mir diese Kraft gegeben und diese Kraft ist in meinem Leben wirksam und ich will diese unauflösliche Kraft für mich neu in Anspruch nehmen. Ich will sie mir vor Augen halten und ich will diese überwindende Kraft, die mir hilft, Herausforderungen zu überwinden, die mir hilft, schlechte Charaktereigenschaften zu überwinden und durch die Gnade Gottes verändern zu lassen. Ich will diese Kraft, die mir hilft, Hoffnungslosigkeit hinter mir zu lassen. Ich will diese Kraft ganz neu in Anspruch nehmen und ich will mein Leben darauf aufbauen. Leute, das ist ein verwurzeltes Leben. Das ist ein in die Gnade Gottes eingepflanztes Leben mit einer Perspektive, mit einer anderen Kraft. Manchmal machst du dir Stress, dass du versagst. Du weißt nicht, wie du es schaffen sollst. Du schaust auf deine eigenen Fähigkeiten und denkst, ich pack das nicht. Aber darf ich dir heute Morgen sagen, du musst dir nicht diesen Stress machen, sondern du baust auf diese unzerstörbare Kraft. Und wenn du mit jemandem im Gespräch bist, der an dieser Hoffnung zweifelt, dann sprich diesen Segen hinein. Dann geht gemeinsam zu diesem hohen Priester hin und dann betet. Was ist das Geheimnis dafür? Ich komme zum Schluss. Es ist die Bitte um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns gegeben als ein Unterpfand, sagt Luther das im Altdeutsch. Modern ausgedrückt als eine Anzahlung, als eine Garantie. Als etwas, wo Gott dir sagt, ich habe dir das gegeben und es kommt noch mehr. Dieser Heilige Geist ist der Garant dafür, dass diese Kraft des unzerstörbaren Lebens in deinem Leben wirksam ist. Was lehrt Jesus uns direkt dazu? Lass uns zum Schluss Lukas 11 aufschlagen und uns diese Stelle nochmal gemeinsam anschauen. Was sagt Jesus da? Ich habe am Freitagabend, wir waren in einer italienischen Gemeinde in Solingen, da habe ich über dieses Thema gesprochen und deswegen möchte ich das heute Morgen auch hier nochmal so in unsere Mitte hineinnehmen. Was sagt der Herr da? Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet empfangen oder erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben, den Heiligen Geist schenken. Nimm dieses Wort heute Morgen für dich ganz persönlich. Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Wann soll man um den Heiligen Geist bitten? An Pfingsten? Ja, da auf jeden Fall. Nein, jeden Tag darfst du um den Heiligen Geist bitten. Was bewirkt der Heilige Geist in deinem Leben? Er bewirkt Charakter. Die Frucht des Heiligen Geistes, Galaterbrief Kapitel 5, darum darfst du bitten. Und was gehört dazu? Liebe, Geduld, Sanftmut, Keuschheit. Diese Dinge kannst du dort nachlesen und nehmen. Und wenn du an irgendeinem Punkt ein Defizit siehst, was tust du? Du kommst zu deinem hohen Priester. Du kommst zu deinem himmlischen Vater. Und du bittest, dass der Heilige Geist neu in dein Leben kommt. Und du darfst den Heiligen Geist um Charisma bitten, um die Gaben, um das, was uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, beschrieben wird, Kapitel 14 beschrieben wird, die Wirkung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Ich möchte dich heute Morgen damit segnen, dass diese Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des unzerstörbaren Lebens, dass sie ganz neu in deinem Leben wirksam ist und dass du verwurzelt bist, dass du diese Roots, diese Wurzeln in deinem Leben hast. Ich wünsche dir ganz viel Segen dafür. Und wenn du noch nicht diese Kraft des unzerstörbaren Lebens erfahren hast, auch dann darfst du heute Morgen zu Jesus beten, der dein Herr werden möchte und der dich darin segnet. Und ich segne dich jetzt, der du zugehört hast, hier im Saal oder daheim. Ich segne dich und ich bete, dass der König aller Könige, der Herr aller Herren, dein hoher Priester, nach der göttlichen Ordnung, Jesus Christus, dass er dich segnet, dass die Kraft des Heiligen Geistes durch dich fließt. Und ich bete, dass Charakter entwickelt wird durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Und ich bete, dass dein Charisma stärker wird durch die Kraft, die fließt in deinem Leben. Unser Team wird kommen und uns noch einmal so in die Anbetung mit hineinnehmen. Und dann möchte ich noch einmal zurückkommen. Und dann schauen wir, was der Heilige Geist heute Morgen noch an Impulsen uns gibt. Wenn du etwas von Gott hast oder empfindest, dass es für die ganze Gemeinde ist, für dich am Stream oder hier vor Ort, dann sende mir das einfach gerade per WhatsApp zu, sodass ich das dann auch weitergeben kann. Und ich will schauen, wie ich das dann zusammenfassen kann. Wir wollen so noch einmal jetzt auch im Lobpreis unserem Herrn begegnen. Hier im Saal, ich lade euch bewusst ein, auch wenn ihr nicht singen könnt, aber steht einfach auf an eurem Platz und streckt eure Hände zu unserem Herrn aus und betet. Betet in eurem Herzen, betet auch mit eurem Mund, das ist nicht verboten. Drückt euer Gebet zu unserem Herrn aus. Er, der König aller Könige ist.